Lieber Herr Jesus, vielen Dank, dass wir hier als deine Kinder in deiner Gegenwart zusammen sein können, dass du versprochen hast, hier zu sein. Was gibt es Besseres und Schöneres? Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass, ja, wie vorher schon gesagt hat, dass du eins ein Herz gibst für dein Wort und auch ein Wort für unser Herz, dass es wirkt, wie du es gesagt hast, mit Schärfe, mit Wärme, was auch immer dran ist. Amen.
Vielleicht war es ein Fehler, dass wir das Programm so gestaltet haben. Wir hätten natürlich auch die Bergpredigt in kleineren Stücken nehmen können und dann das andere weglassen können. Aber wir haben uns so entschieden mit Johannes zusammen. Und es ist dann immer etwas schwierig, wenn die Abschnitte zu groß werden. Ich will das nochmal in Erinnerung rufen, ganz wichtig. Ein unerhörtes Wort, die Seligpreisungen. Da gellen die Ohren. Das können nur die erleben, die in der Nachfolge von Jesus stehen. Die seine Jünger sind, seine Lehrlinge. Und die wissen, das hat mit der Moral der Welt überhaupt nichts zu tun. Sondern die Jesus-Leute gehen als Fremdkörper durch diese Welt. Das ist heute eine ganz komische Verdrehung des Evangeliums, dass wir meinen, wir könnten diese Welt verändern. Wer glaubt denn, diese Welt verändern zu können? Die Politiker sind da völlig machtlos. Und die Ereignisse, die überschlagen sich. Das wird immer schwieriger, auch wie Jesus in der Endzeitrede gesprochen hat, bis zu seiner Wiederkunft. Bis zum Reich des Antichristen. Aber ganz wichtig ist, dass die Jesusgemeinde in der Spur von Jesus bleibt. Und dann erlebt sie diese wunderbaren Stärkungen. Und wenn ihr auch die Gemeinde erlebt in ihrer ganzen Schwachheit, dann erlebt sie diese Seligpreisung und hört, wenn Jesus glücklich preist. Und erlebt das in den Nöten, in der Traurigkeit, in den Bedrückungen, in der Verfolgung, dass die Verfolgung in unserem Jahrhundert noch einmal so sich gesteigert hat. Das haben wir ja gar nicht erwartet. Aber das ist nur ein Vorgeschmack, was uns drohen wird. Wir haben ja zwischen dem Jahr 2040 und 2050, können wir rein statistisch in Deutschland eine islamische Mehrheit feststellen. Das wird sich in politischen Parteien, in der Regierung niederschlagen, in Gesetzen und der Freiheit. Und der Ruf nach der Scharia wird sehr schnell kommen. Ich will Ihnen keine Angst machen, das muss realistisch sein. Wenn wir die Welt verändern könnten, dann könnten wir sie ja verändern. Aber das Evangelium ist noch eine Kraft. Und das ganz Wichtige, dass heute die tote Gemeinde erweckt wird und wieder die Seligpreisung erfährt und Jesus kennenlernt. König und Herr über die ganze Welt, vor dem sie immer alle Knie beugen. Dann haben wir gestern das gehabt, ganz wichtig, wie Jesus nicht das Gesetz auflöst, ein ganz großes Missverständnis, sondern wie Jesus es erfüllt. Gibt es ja ganz wunderbare Stellen im Römerbrief. Sie ist das ganze Gesetz erfüllt, bestätigt, es wird nicht aufgelöst, ein Häkchen vom Gesetz. Im Gegenteil, Jesus erfüllt es durch den Gehorsam, weil er der Reine ist, der Heilige, der das Sühnopfer bringt. Das ganze alte testamentliche Zeremonialkult wird durch Jesus erfüllt in einer viel, viel größeren Weise. Und der Hebräerbrief sagt es dann, wie Jesus der große Versöhner unseres Lebens ist und uns erneuert. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir eine bessere Gerechtigkeit leben. Wie heißt das denn? Dass Jesus in Wort und Werk und allem Wesen in unserem Leben als der Erfüller des Gesetzes drin sein soll. Und das ist ganz wunderbar in all diesen schwierigen Lebensbegegnungen, von denen wir gesprochen haben. Wenn die gierigen Augen von uns begehren, wenn die Feindschaft uns fordert, wenn wir in den Spannungen sind der Auseinandersetzungen. Und das ist ja so schön, die Weltordnung unseres natürlichen Wesens ist, dass wir zurückgeben, wie du mir, so ich dir. Ich gebe dir zurück, wie du mir gegeben hast. Und dann heißt in Matthäus 5, wie er mir, so ich dir. So wie Jesus mir seine Gnade, seine Liebe geschenkt hat, so gebe ich dir es weiter. Und das ist das neue Wesen, das der Herr Jesus als der auferstandene Herr im Leben der wiedergeborenen Menschen leben will. Und da müssen wir uns danach ausstrecken, dass wir immer mehr hineinwachsen in dieses Wesen. Und das unterscheidet uns von der Welt. Das wird uns auch immer wieder fordern. Und jetzt haben wir heute Matthäus 6. Habt Acht auf eure Frömmigkeit. Habt Acht, das ist ein Warnruf, Vorsicht, Gefahrenstelle. Ganz wunderbar hat uns Jesus darauf aufmerksam gemacht. Ist dein gläubiges Leben, deine Frömmigkeit, wie du deinen Glauben verwirklichst? Und wir lesen jetzt von Vers 1 bis Vers 18. Nochmal, es tut mir leid, dass es so große Stücke sind, aber wir haben uns nun mal so entschieden. Und ich weiß, am Abend ist auch viel, wenn man noch viel gehabt hat. Aber darum, habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh hin in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viel Worte machen. Das ist eine ganz, ganz große Not ums Gebet. Es wundert euch. Weil wir von überall her, auch in den neuen Bewegungen, meinen, wir müssen Modelle des Gebets übernehmen. Es hat mir sehr großen Eindruck gemacht, wie mir einmal führende koreanische Christen gesagt hat, die Gebetsberge sind heidnisch. Das hat mit dem Evangelium nichts zu tun, wo die morgens um 5 Uhr aufstehen. Wir müssen aufpassen, dass uns nicht das imponiert. Im Heidentum gibt es viel Gebete, in den Religionen gibt es viel Gebete. Was ist das Beten der Christen? Darum sollt ihr ihn nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Jeder der Bitten wäre schon eine eigene Bibelstunde wert. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ja, schon wichtig, wenn Jesus sagt, Vorsicht, Falle. Ihr könnt ganz elend scheitern mit eurem Glaubensleben. Wir denken da an alle bösen Versuchungen des Teufels. Wir denken an Lügen, an Verdrehungen der Wahrheit, an Irrlehrer. Und Jesus sagt, pass auf, du bist als Gläubiger, Jesus-Nachfolger in einer ganz, ganz großen Gefahr. Und das trifft uns heute ganz besonders. Denn wir haben ja immer wieder, das hören Sie ja an vielen Ecken, die Aufforderung gehört, dass wir den Leuten, unseren Mitmenschen etwas vorleben sollten. Und das hat der Herr Jesus uns gerade ausgeredet. Das sei eine Falle. Dass wir den Menschen etwas vorleben, wie wir fromme Leute sind. Dann sagen sie, ich will ja nicht damit angeben. Doch, das meinen wir. Wenn ein Schüler sagt, ich möchte gar kein Wort gebrauchen, das Zeugnis, ich will, dass die anderen über meinem Lebenswandel stutzig werden. Und da hat Jesus uns eigentlich diesen Weg ausgeredet. Jesus hat immer gesagt, man kann ihn nur bezeugen. Wer mich bekennt vor den Menschen, den Jesus-Namen und das Heilswerk des Gekreuzigten, das ist immer etwas, was man mit dem Mund tun muss. Es ist eine ganz komische Erwartung, dass man heute meint, die Leute würden irgendwo stutzig werden und sagen, guck mal, wie der fromm aussieht. An was sollen sie denn das erkennen? Wenn wir unsere Frömmigkeit äußerlich zeigen, und Jesus sagt ganz hart, ihr habt euren Lohn dahin, ihr lebt es vor den Menschen und dann bleibt das auch vor den Menschen gelebt und erreicht Gott nicht. Und da hat Jesus drei Felder herausgegriffen, das Spenden, zum anderen das Beten und das Fasten. Auch das hat man nicht mehr gelesen, aber das gehört noch mit dazu, das Fasten. Aber es ist nicht so aktuell, wo wir gerade so gut zu Abend gegessen haben. Also die drei Gebiete, nimmt er, pass auf, das ist ganz arg gefährlich. Nun ist ja natürlich klar, dass wir in der christlichen Gemeinde das nicht üben, dass wir die Geber herausstellen. Ihr werdet in vielen großen Kirchen des Altertums immer finden, dass die Spender noch in den Bleiglasverglasungen festgehalten worden sind, die Spender, und wie die dann gerühmt werden. Sie kennen es aus den Weihnachtsaktionen der Zeitungen, wie die Spender dort aufgeführt werden und wie man da unter einem Druck steht. Aber es ist überhaupt eine Frage, dass ich meine, da sollen Leute wissen, was ich tue. Was mir ganz, ganz großen Eindruck macht, und was Jesus sagt, das, was in aller Stille, in einer Selbstverständlichkeit getan wird, aus Liebe zu Jesus. Nun war ich ja über viele Jahre hinweg in diesen Werken der, der sich das vorbehalten hat, für jede Gabe, die bei uns einging, auch für eine Gabe von 2 Euro, einen persönlichen Dankbrief zu schreiben. Und Helfer geholfen, oft noch in tiefen Nachtstunden. Es war mir ganz arg wichtig, in ganz kurzen Gedanken Ihnen das zu sagen. Es hat mich ganz tief bewegt, wenn man dann oft gehört hat, wenn Leute ins Altenheim gegangen sind und sagen, ich kann jetzt nichts mehr spenden, wir Ihnen geschrieben haben, aber es ist ja wichtig, dass ihr betet. Es hat mich ganz, ganz tief beeindruckt, wie das bei unseren Gläubigen ungemein weit verbreitet ist, in aller Stille zu geben. Und deshalb brauchen wir gar keine Aufforderungen zum Gebet. Wir haben das auch nie in der Gemeinde irgendwo bei einem Opferaufruf getan. Ich finde das geschmacklos, wenn man sagt, wir wollen fröhliche Scheinwerfer sein und solche Sprüche, die kennen ja all diese Opferaufrufe. Das braucht die Sache Jesu nicht. Es ist ein Vorrecht, wenn wir mit dem Geld, mit dem man heute ja immer weniger anfangen kann und das man auch nicht sichern kann, gibt es keine Möglichkeit mehr. Sondern dass wir merken, wir können die Sache des Reiches Gottes treiben. Und gibt es was Schöneres? Ich bin immer bloß interessiert, ich will wissen, was dort geworden ist. Ich kann das immer nicht ausstehen, wenn es bloß immer um Bauten geht. Ich will wissen, wie das in Menschen investiert wird. Und deshalb interessiert mich das immer, und das sind die Missionsberichte, die ich hören will, wie da Menschen zum Glauben kommen, wie das geschieht, auch in diakonischen Arbeiten hier, wie Menschen frei werden. Und da gibt es ganz tolle Dinge, wo man bewegt ist. Und wie wir neulich dort in Enzklösterde waren, ich habe das alles nicht gekannt, wo es dort so eine Arbeit gibt, die ein Ehepaar gemacht hat in ihrem Haus mit lauter Knackis. Entlassene Strafgefangene bis hin zu Mördern. War einer dabei, der gesagt hat, ich habe täglich eine Flasche Wodka getrunken. Und die machen das. Und es hat sich einfach so bewegt, in dem Werk wohl wird doch beteiligt sein. Wenn der Herr mir in dieser kurzen Weltzeit Geld gibt, ist es doch ein Vorrecht für uns, wenn wir beteiligt werden. Und deshalb ist es einfach so, dass Jesus sagt, das ist etwas, was du zwischen deinem Herrn ausmachst und was auch dein Leben reich macht. Und das ist das ganz Wunderbare, das wissen Sie ja, dass das Geben seliger ist als Nehmen, dass das beglückt. Wenn Sie ein Kind beschenken können, werden Sie glücklich dabei werden. Es geht oft gar nicht darum, wenn man die Liebe spürt, die von irgendeinem dahinter steht. Und es geht einfach darum, dass Jesus davon redet, von dem Liebe üben. Ich habe christliche Gruppen kennengelernt, wo ich wusste, die haben ihre Kleider fliegen lassen müssen und keine neuen kaufen können, weil sie alles fürs Reich Gottes gelebt haben. Und das waren die fröhlichsten und die glücklichsten Menschen. Und davon redet Jesus, weil er selber der war, der gegeben hat. Wo Jesus in unserem Leben Raum greift, ist das was ganz Wunderbares. Und das geht nicht bloß um Geld, das geht auch um die Zeit, die wir widmen, um unsere ganze Hingabe in den Dienst. Und deshalb ist es ganz gefährlich, dass wir auch den Dienst und die Dienstbereitschaft der vielen Leute heute missbrauchen. Dass viele Leute verheizt werden in unsinnigen Diensten. Ich habe schon davon gesprochen, dass man meint, bei jedem Bibelabend müssen wir noch am hinten einen Bistrotisch aufstellen, müssen noch was füttern und so weiter. Darum geht es doch nicht. Ich denke immer an die Mitarbeiter, die das alles wieder spülen müssen. Es sind die Leute sehr gerne bereit zu geben. Da müssen wir aufpassen, dass wir es einsetzen und dass wir auch darüber wachen und sagen, ist das wirklich eine sinnvolle Reichsgottesarbeit, wo ich mich engagiere. Und es ist in diesen Tagen ganz, ganz groß, was geschehen ist. Ich war ganz neu in der Ludwig-Hofacker-Gemeinde und wir haben dann zum ersten Mal einen Besuch gehabt von dem Dr. Davis, das ist der oberste Chef der SAM gewesen. Die SAM ist ja eine Mission, die größte der Welt, mit heute 5000 Missionaren, eine wunderbare evangelikale Mission, Bibelmissionsarbeit. Und der Dr. Davis hat uns damals erzählt, das war in den 70er Jahren, von dem großen Aufbruch in Afrika. Wir waren alle fasziniert. Es war gar nicht so viel da in der Gemeinde. Der Saal war nur halb gefüllt. Aber der Dr. Davis hat uns etwas erzählt vom Südsudan, von den schrecklichen Bürgerkriegszuständen dort und was dort alles läuft. Und New Life for All war das damals, das neue Leben für alle. Das sind ja die großen Erweckungen geschehen in Nordnigeria, in den Muslimgemeinden und so weiter. War ganz groß. Und wie wir dann aufräumen in den Saal und kommt der Bruno Herm nochmal zu mir her und sagt, das, was passiert, das habe ich noch nie erlebt. Da ist ein junger Mann gekommen. Ich erzähle das auch nie in Stuttgart. Und er hat mir 32.000 D-Mark gebracht. Ich kannte den jungen Mann. Posaunenbläser. Das war alles, was er hatte. Erspart. Das ist nicht ein Gebot. Aber das war für mich so groß und ich wusste, da sagt der Herr, mach da weiter mit der Mission. Wir haben dann ungemein viel erlebt. War lange noch, bevor wir Hilfebrüder gegründet haben oder den Entwicklungsdienst. Dann haben wir gemerkt, der Herr bewegt etwas und da wird einer beschenkt. Es hat niemand davon gesprochen, diese Gabe so zu geben. Bruno Herm hat gesagt, das habe ich noch nie erlebt. Und da sieht man, wie der Herr durch Menschen wirkt. Immer wieder, wenn ich den Mann heute begegne, wir reden nicht drüber, weil es ein Geheimnis ist und auch vor den Menschen ein Geheimnis bleiben soll. Aber es ist was ganz Wunderbares, ich erlebe das oft schon bei Konfirmanden, die von ihrem Konfirmandengeld irgendwo in eine Arbeit hineingeben. Das ist etwas Bewegendes, weil der Herr segnet. Wie heißt es in Malachi, dass er des Himmels Fenster auftun kann und Segen herabschütten die Fülle. Und wir wissen das ja schon immer, dass der Segen eine große Sache ist in unserem Leben, weil wir sonst in löchrige Beutel legen und wir das alles ja nicht sichern können. Und darum ist das so groß, dass wir natürlich nicht posaunen, das hat sich schon länger rumgesprochen, aber dass es mit einer ganzen Selbstverständlichkeit, dass Jesus in dieser Frömmigkeit das tut, dass ich nicht etwas Menschliches will, sondern etwas in dieser göttlichen Wirkungsweise in dieser Welt tun darf durch meine Gaben. Und ich sage es Ihnen noch einmal, wir hatten nie einen Plan, auch nie einen Etatplan in unseren Werken. Ich habe immer gesagt, wenn uns der Herr die Gaben gibt, packen wir es an. Wir haben in unserem Komitee beschlossen, folgende Projekte. Und haben immer gesagt, ja, da sagten die Komiteemitglieder, ja, wir haben doch gar kein Geld. Da sage ich, aber wir warten dann eben. Und wir haben den Leuten draußen geschrieben, betet. Wenn wir die Gelder haben, können wir diese Unterstützung geben für das Dach, für dieses Bibelseminar, das eben so zerstört war oder sonst was. Und in all den Jahren konnten wir nach den Beschlüssen unmittelbar es auszahlen, ohne dass wir vor den Spendern drücken mussten oder sagen mussten. Wir haben 80% der Anträge abgelehnt, aus sachlichen Gründen, weil wir sagten, das ist nicht richtig, wenn wir das hier tun. Aber das andere hat der Herr geschenkt. Und das ist das Überwältigende. Wenn es die Sache Gottes ist, dann wird das laufen. Dann wird der Herr die Mittel zur Verfügung stellen, ohne dass man drücken muss oder drängen muss. Und darum würde ich all den Werken sagen, uns fehlte im letzten Jahr noch 1 Million, dann kürzt eure Arbeit. Ihr müsst ein paar Leute entlassen, ist ganz klar. Habt ihr zu viel Personal? Und das ist einfach nicht so, dass man das meint, dass müssen wir über das Reich Gottes Kommando führen, sondern wir müssen eben gucken, was uns der Herr gibt. Aber das, was heute durch die Spenden geschieht, ist ein ganz, ganz großes heiliges Werk, was auch durch ihre Spenden geht, Und wir reden sonst nicht darüber, aber wir können Gottes Segen nicht kaufen, aber wir wissen, dass es ein Test ist. Prüft mich hierin, ob ich euch nicht das Himmelsfenster auftun könnte. Und wie es wunderbar ist, wenn unsere Häuser dienen, Gott zur Ehre, wenn unsere Autos benutzt werden, auch fürs Reich Gottes. Und wenn all das, was wir haben, eingesetzt wird zu seiner Ehre, das ist was ganz Wunderbares. Auch die Zeit und die Kraft, und das ist dann nie ein Urlaub, der eben, auf den wir verzichtet haben, sondern eine Zeit, die dann ganz besonders gesegnet war. Ich war dankbar, dass meine Frau das mitgemacht hat, dass wir keinen Privaturlaub über Jahre gemacht haben, sondern die Urlaubszeit benutzt haben, um diese bedrängten Christen in der Welt zu besuchen. Und wir wurden beschenkt. Schöner hätte Urlaub gar nicht sein können, als was der Herr uns zurückgibt in reichem Segen. Und das ist ganz wunderbar. Geben im Segen und ernten im Segen. Das steht in 2. Korinther 8 und 9. Sehr viel. Und der Paulus nimmt das hinein unter die ganze Wirkungsweise unseres Herrn in unserem Leben. Das soll genügen. Und hier bloß zu sagen, aber es soll nicht vor den Menschen mehr gesprochen werden. Und wir sollen das vor allem nie tun, um einen Druck auf Menschen auszuüben, weil wir irgendetwas tun wollen. Mir tut das in Stuttgart so weh, wie die Kirche ihr Tafelsilber verkauft. Bei uns in der Häslach war es das Gemeindehaus in der Finkenstraße und die serbische Gemeinde, die aus allen Wänden platzt, aus allen Nähten platzt, hat so dringend das kaufen wollen, aber die Kirche hat es einem Investor verkauft, weil sie mehr Geld dafür kriegt. Und da denkt man immer, da waren einmal Leute, die das im Glauben an den Herrn gestiftet, die Kirchen, die man heute überall aufgeben muss. Und das ist so furchtbar. Das tut einem richtig ins Herz hinein weh. Und da kann man nur sagen, hoffentlich investieren wir es dort, wo man sagt, das hat Zukunft. Weil der Herr Jesus in der Mitte dieser Arbeit steht, da muss man ganz, ganz kritisch fragen. Und da kann man nicht einfach sagen, das ist überall sinnvoll, sondern da darf man fragen, wo will ich das tun und wo führt mich der Herr hin, dass ich mich investieren will und wo ich etwas wirken darf. Und das Merkwürdige ist ja, dass das möglich ist. Das ist doch unglaublich, dass der Jesus sogar eine Universität in Pyongyang bauen ließ mit lauter bekehrten Christen. Diese PUST, Pyongyang University of Science and Technology, im Internet können Sie es aufschlagen, PUST. / Korea, dann haben sie die Bilder. Seit Jahren arbeiten die Christen. Natürlich haben sie keinerlei Möglichkeit zu wirken. Rechts und links ein Geheimdienstmann. Aber der Herr ist größer. Und wir hatten ja einen Mitarbeiter von christlichen Fachkräften international an der kommunistischen Staatsuniversität von Pyongyang. Ja, was hat er wirken können? Das ist das Geheimnis unseres Herrn. Aber die Türen sind offen in Ländern, wo keiner denkt, da kommt man rein. Und nur fürs Evangelium. Und das ist so ganz groß, dass das alles geschieht. Und da denke ich an viele Arbeiten, die ich noch gar nicht kenne, aber die alle geschehen in aller Stille. Also Vorsicht mit deiner Frömmigkeit. Du musst die Frömmigkeit nicht zur Demonstration vor den gottlosen Leben sagen. Guck mal, wie ich freigebig bin. Und das macht den gottlosen Eindruck. Den gottlosen wollen wir das Evangelium erzählen. Anders können wir ihnen nicht Eindruck machen. Das Evangelium verkünden an Weihnachten und am Karfreitag und bei vielen Anlässen unseres Lebens. Wir können ihnen immer nur erzählen, dass an mir und meinem Leben nichts ist auf dieser Welt. Aber was Christus uns gegeben hat, davon wollen wir erzählen. Und das ist das Zeugnis, das die Gemeinde braucht. In der Apostelgeschichte war das das Zeugnis. Aber anders hat es keinen Wert. Und das Zweite, wo die Gefahr ist, dass es eine Demonstration wird, das ist das Gebet. Nun kann man natürlich sagen, Jesus sagt doch, man soll nicht öffentlich beten, also keine Gebetsgemeinschaft. Nein, das ist nicht hier gesagt. Man darf auch eine Gebetsgemeinschaft, man braucht eine Gebetsgemeinschaft, sogar ganz wichtig, weil wir die anderen mit hineinnehmen ins Gebet. Ich finde das auch schön in großen Versammlungen, aber Sie müssen wissen, das öffentliche Gebet ist immer schwierig, weil das Gebet unter die Scham gehört. Das ist das Intimste unseres Lebens. Die Scham, die ist ja eine große Kraft in unserem Leben. Und etwas, was man nicht einfach wegreden kann. Unsere Zeit hat ja die Scham verloren. Und wir sollen wissen, es ist immer etwas Großes, wenn wir einen anderen teilnehmen lassen an das mit dem Gebet und wir mit ihm beten. Aber gerade darum ist es so groß. Also, das Gebet ist keine Demonstration, wieder noch einmal, für eine ungläubige Welt. Das hat mir jetzt sehr geholfen. Es wurde noch einmal gebeten, bei der Jugendkonferenz für Weltmission über die Gebetserhörungen in meinem Leben zu reden. Und über der Vorbereitung, auch über diesem Abschnitt, habe ich gesagt, das darf man nicht. Weil das so rauskommt als, guck mal, ich habe gebetet, zack, zack, und Gott hat alles erhört. Wie wirkt das eigentlich für den, der sagt, meine Gebete hat Gott nicht erhört? Ich habe nichts davon gemerkt. Und deshalb ist das nie eine Demonstration, mit der man prahlen kann. Sondern das Gebet ist das innerste und vertrauteste Umgehen mit einem Vater im Himmel. Hallesby hat ja in seinem Buch vom Beten so schön gesagt, Beten ist Jesus in dein Leben einlassen. In deine Not, in deine Sorgen, lass ihn ein. Und das ist ein Reden wie ein Kind mit dem Vater. Noch darf ich es mal sagen, das ist auch nicht eine Sache, wo man sagt, das muss eine Stunde dauern oder wie. Für mich war die Gebetshaltung, kniend beten, wenn ich allein bin, das ist für mich mehr Konzentration. Aber das dürfen Sie machen, wie Sie wollen, da gibt es keine Form. Aber Sie müssen wissen, wie Sie Ihre Gedanken konzentrieren können und dass Sie beten können. Aber das Wichtige ist, Sie müssen Gott nicht weichklopfen, sondern Sie dürfen ihm alles sagen und ihn in die Not Ihres Lebens einlassen. Und noch einmal, dass Jesus in der Mitte Ihres Lebens drin steht, Ihrem Berufsärger. Es ist ganz wunderbar, wenn die Berufstätigen unter uns mitten in ihrem Stress auf einmal innehalten und dann sagen, jetzt nehme ich 2 Minuten lang kein Telefon ab, jetzt möchte ich mit Jesus reden oder mit meinem himmlischen Vater. Und das Schöne ist, dass Jesus sagt, euer Vater im Himmel weiß doch schon alles. Also es geht gar nicht darum, um die Worte, dass wir ihm die Lagen noch erzählen, aber was ist denn so wichtig? Und das kommt dann in dem Gebet des Vaterunsers so schön zum Ausdruck, dein Wille geschehe. Ich kann doch nicht gegen den Willen Gottes beten. Und das macht uns dann auch ruhig. Helmut Thielicke, der ja die ganz große Auslegung der Bergpredigt geschrieben hat, das ist immer noch das Beste, auch zum Vater Unser, diesen Band, das waren ja Predigten, die er im Krieg gehalten hat, im Zweiten Weltkrieg. Also Besseres kenne ich nicht. Es gibt auch schöne von Blumhardt, Johann Christoph Blumhardt, schöne Beschreibungen zur Bergpredigt. Es gibt diese von nochmal Bonhoeffers Nachfolge, Auslegung und so weiter. Wo sie, sammeln Sie sich immer gute Sachen in Ihren Bücherschrank. Die Bücher, die sind rar. Es gibt viele Bücher, die kann man nach ein paar Jahren wegwerfen, aber die können Sie nie wegwerfen. Über die Jahrhunderte bleiben die toll. Und er sagt, Thielicke, er hätte nur wieder gelesen, wie Friedrich von Bodelschwingh, der Vater Friedrich von Bodelschwingh, die 4 Kinder in Delbrück beerdigen musste. 4 Kinder über Weihnachten gestorben. Und wie er jedes Kind in die Hände des Vaters befohlen hat. Da war kein Murren, da war kein Sache, Reden, warum lässt du das zu? Er hat wohl gesagt, du kannst sehr hart sein, himmlischer Vater. Aber kein Widerspruch, ein Danken und ein Wissen, wo die Kinder sind in der Herrlichkeit beim Vater. Und so hat Thielicke gesagt, man muss einmal das in den Tiefen des Lebens erleben, dass es nicht darum geht, dass meine Wünsche, und wir sind ja so Materialisten in der Wohlstandsgesellschaft, sie verwirken, Gott hat ja Friedensgedanken mit uns. Und gerade die Gestalt von Friedrich von Bodelschwingh, diese ungeheure Gestalt mit den 8000 Kranken von Bethel, mit der Gründung der Mission in Ostafrika, der Bethel-Mission in Usambara-Bergen, mit der Gründung der Theologischen Hochschule, was das ein Leben war. Ein Dutzfreund vom Kaiser Friedrich III., vom Dreikaiserjahr, der im königlichen Schloss in Berlin aufgewachsen ist, Vater preußischer Finanzminister, alles aus dem besten Stall. Und ein Kind Gottes, der sein Leben nahm, und das ist für uns wieder wichtig, das ist das Beten. Das annehmen können, Herr, wie du schickst, so will ich es aus deiner Hand nehmen. Und jetzt kennen Sie auch so viele Lieder, leider ist das Lied nicht drin, wir haben es vorher nur überlegt. Ich will beten, Gott wird hören. Schön mit der Bach-Begleitung, das früher auch in diesen Liederbüchern drin war. Und die vielen Gebetslieder, die wir kennen, wo man in großer Gelassenheit sagen kann, was Gott tut, das ist wohlgetan. All die Lieder, für mich sind sie wichtig. Es gibt nicht bloß die Anbetungslieder, die mich in die mystische Nähe Gottes versetzen, sondern das Gebet ist die Nähe Gottes, wenn er in mein Leben eintritt. Und da möchte ich immer wieder bitten, dass wir heute auch die Dinge nicht verdrehen. Ich muss mich nicht zu Gott aufschwingen. Das war immer der Fehler der Mystiker. Die haben nie begriffen, dass Gott zu uns herabsteigt in die Niedrigkeit unseres Lebens und bei uns einkehrt. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. auch die bei Gerhard Hersteggen, ich will es immer nie Mystik nennen, weil das war keine Mystik. Der Mystiker schwingt sich hoch und da müssen wir aufpassen, da sind ganz viele Strömungen nach heute in unserer Jugendgottesdienst drin, die ganz ähnlich sind von esoterischen Bewegungen, wo man sich in der göttlichen Welt aufsteigt, wo man die Augen schließt, sich verkrampft und da irgendwas Göttliches erleben will. Im Gebet geschieht das Allergrößte, dass Jesus bei uns einkehrt, auch in der Gebetsgemeinschaft. Und das ist ganz wunderbar, wenn wir mit unseren Worten reden, dann ist ganz, ganz unwichtig, wie das ist. Mir hat es immer gefreut, dass es Leute gibt, die können nur Schwäbisch beten. Weil sie, wenn das Innerste ist, das Persönlichste, das sie bringen. Und wie sie dann, wir kennen es aus den Gebeten unserer Kinder, aus den Abendgebeten und den Kinderbeten, was das ist, das Beten. Und deshalb fängt es damit an, unser Vater in dem Himmel. Und wir schließen uns zusammen mit ganz vielen Guten und Bösen in dieser Welt, über die der Vater im Himmel die Sonne scheinen lässt. Und das ist schon immer wichtig, dass wir diesen Weitblick haben. Ich bin nicht der einzige Individualist, der jetzt erlebt mit seiner Jesus-Nachfolge, sondern das ist die große Gemeinde der Gläubigen. Und auch für unsere Gebete in den Nachtstunden, wenn wir nicht schlafen können, unser Vater in dem Himmel. Nun leben wir heute in einer Zeit, wo die Psychologen sagen, das Vaterbild ist zerstört. Das stimmt, wir Männer sind ja eine ganz furchtbare Gesellschaft. Mütter sind großartig, aber die Väter sind schon schwierig. Rundfunkpfarrer Kuhn hat immer gesagt, sie dürfen nie in einer Predigt das sagen, dass Gott ein Vater sei, weil da so viele einen Hass haben. Das ist ja eine psychologische Entwicklung, dass der Vater sowieso der Zerstörer der Familien ist. Nein, er ist das Urbild von allem, was in dieser Welt Vater heißt. Es ist ein ganz anderer Vater, im Gleichnis des verlorenen Sohns. So gibt es überhaupt keinen Vater in dieser Welt, wie der himmlische Vater ist. Und deshalb ist das schon falsch, als ob Gott so etwas wäre wie ein Vater, den wir kennen, sondern er ist das Urbild, auch in der Liebe. Das ist nicht wohl schon einer, der so lieb ist, sondern ganz, ganz anders ist diese Liebe. Und das ist ja so herrlich beschrieben in den Gleichnissen Jesu, gerade in der Geschichte vom verlorenen Sohn, diese unendliche Geduld. Und ich darf Vater zu ihm sagen, und das gilt gerade denen, die gesagt haben, ich hatte einen ganz schwierigen Vater, ich hatte einen bösen Vater. Ja, umso mehr hast du einen Vater im Himmel. Und ich weiß, wie das oft die beschäftigt, die gar keinen irdischen Vater haben, weil sie eben von einer Mutter ehelos geboren wird. Die haben eine furchtbare Not, noch mit 30, 40 Jahren. Ich will eigentlich meinen Vater suchen, ich wollte wissen, selbst die künstlich, die 100.000 künstlich gesagt, ich will wissen, wer mein Vater ist. Da brauchst du nicht mehr suchen. Der Vater im Himmel ist doch viel wichtiger, dass der dein Vater ist. Die irdische Vaterschaft ist doch nicht das Entscheidende, aber das große Wort, das der Vater, der sorgt, der liebt und der die große Geduld hat. Und wie gesagt, jetzt müssen wir vom verlorenen Sohn reden, der nicht seinen verlorenen Sohn hinten reinläuft, das erwarten wir immer. Der wartet, bis er kommt und sagt, Vater, ich habe gesündigt. Das haben viele auch vergessen. Der himmlische Vater schickt keine Fresspakete in den Saustall. Und der verlorene Sohn sagt, wenn mein Vater mich liebt, dann holt er mich raus, dann schickt er mir eine Geldüberweisung. Nein! Es hat auch keinen Wert zu sagen, was sind das für ungerechte Zustände dieser Welt, dass ich so landen muss und dass ich nicht mal den Schweinetrog leer essen darf und so. In was für einer Welt leben wir? Die Faustballen, wir machen jetzt eine Revolution. Nein, er schlägt gegen sich, nicht gegen andere. Und das ist der Weg des Glaubens, dass ich sage, ich habe gesündigt, ich habe meinen Vater im Himmel verlassen. Das ist ganz groß. Ich schlug in sich, du musst diesen, ich bin schuld an diesem Ganzen. Das ist so wichtig, dass ich ihn erkenne, dein Name werde geheiligt, dass der Gottesname in unserer Welt geheiligt wird, in deinem Leben geheiligt. Was ist denn der Name? Der Erbarmer, der Erlöser, der Retter, der Heiliger deines Lebens, der Liebende, der dich sucht, dass dieser Name Gottes, der heilige Gottesname in deinem Leben geehrt wird. Wenn du da denkst beim Aufstehen, er ist da, dieser Herr, dem ich mich anbefehlen darf, ich stehe unter seiner Führung und bis zu deiner letzten Minute auf deinem Leidenslager am Sterben ist dieser Herr, hat es doch zugesagt, dass er um dich her ist. Er will dich nicht verlassen noch versäumen in seiner großen Liebe. Dein Name, dein köstlicher Rettungsname wird geheiligt. Es ist ja heute immer wieder so, dass ich höre das immer mehr in den Liedern. Heute Morgen weiß ich auch nicht, was Yahweh Jireh heißt, aber vielleicht kann jemand, ich kann ja Hebräisch, aber ich weiß es auch nicht, was Jireh heißt. Wie heißt es?
Er wird sehen.
Ja, schön. Also ich finde immer, dass es so schön ist, dass wir Jesus sagen dürfen. Gott hat sich in Jesus geoffenbart und der offenbare Gottesname ist uns in Jesus klar. Er ist vom Vater als der einzige Mittler eingesetzt. Darum tut er uns sagen, ich habe das Bild von Jesus vor Augen und darf mich freuen in ihm, dass sein Jesusname unter uns geheiligt wird, der Retter und der Erlöser, der mir geschenkt ist, und dass sein Reich anbricht. Dieses Reich, das Jesus mit seinen Jüngern schon angekündigt hat in den Seligpreisungen, dass das in unserer chaotischen Welt passiert. Und sie haben das ja oft erlebt, wie das ist. Ich habe es Ihnen gesagt, ich werde Ihnen die Geschichte erzählen, wie die jungen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg ihre Abschiedsbriefe geschrieben haben. Ich bin einhergegangen in der Freude des Auferstandenen. Schreiben 20-jährige Kerle, die ihren Abschiedsbrief schon geschrieben haben, im Tornister trugen. Die etwas von der Gegenwart Gottes in den grausamen Feldern dieser Welt in Stalingrad erlebt haben, im Gefangenenlager. Und sie haben das erlebt in den Krankenstationen. Und wie das ist, wenn das uns Leute bezeugen, wie sie das erfahren haben in der Trauer. Als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht. Toll, im Adventslied. Da bist du mein Heil kommen und hast mich froh gemacht. Das ist, wenn das Reich Gottes in unserer Mitte anbricht. Es ist kein äußerlich sichtbares Reich, sondern das Reich Gottes, das mitten unter uns angebrochen ist, in der Gegenwart von Jesus, in dem wir leben dürfen, ganz fest geborgen. Dieses Reich, das heute in allen Nationen dieser Welt besteht, durch gläubige Christengemeinden. Das ist nicht deckungsgleich mit den Organisationen, den christlichen, die man erteilt, aber dort in den Herzen der Gläubigen gelebt wird, wo Christus Raum hat und wo etwas geschieht von seiner Liebe, von seinen Seligpreisungen und von der Nachfolge in Jesus, dass dieses Reich komme und brich in Satans Reich mit Macht hinein. Ist doch toll, auch diese Lieder, dass Jesus hineinbricht und was das war. Wenn plötzlich in unserer Generation ist das ja passiert, dass die ganzen Indianerstämme, die so im Fetischismus waren, im Schamanenglauben, im Satanskult, und da auf einmal Jesusgemeinden sind, da überall in ganz Südamerika, wenn wir das heute hören, von den Zigeunern, von den Romas und Sintis in Rumänien, wie jede Woche eine neue Gemeinde entsteht, dass Jesus sein Reich ausbreitet in dieser Welt, das ist so groß. Und dass dieses Reich komme und dann dein Wille geschehe. Und dann auch unsere irdischen Dinge, die gehören auch noch hinzu, dass wir es konkret nennen, was wir brauchen zum täglichen Leben, in den Schwierigkeiten unseres Alltags und das Wissen um die Schuld. Also manche haben Schwierigkeiten, das Vaterunser zu beten, weil das natürlich manchmal bei gewissen Gruppierungen auch als, ich bete 10 Vater unser, als Strafe gesehen wird. Nein, aber es ist was Schönes, wenn wir mit dem Vater unser beten. Und ich möchte Ihnen einfach Mut machen, weil das mit drin ist und die Erinnerung, vergib uns unsere Schuld mit dem Haken dran, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Es hat ja gar keinen Wert, die Vergebung zu erbitten, wenn wir unversöhnlich sind mit denen, die an uns schuldig geworden sind. Ganz notvoll, dass wir die alten Spannungen mithalten von den bösen Dingen, die wir erlebt haben. Manche können es nie vergessen, was die Eltern mir alles genommen haben und die Geschwister, die haben mich so zurückgesetzt und verhöhnt. Ich habe es doch selber durchgemacht, aber man muss doch mal rauskommen aus seinen jugendlichen psychologischen Wunden. Liebe Leute, vergeben! Und nicht warten, bis der andere kommt, sonst schließ doch ab, weil die Jesusvergebung so viel zudeckt und weil es uns fröhlich macht und uns das erleben lässt, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und das Wissen um die Macht der Versuchung des Teufels, der mit seinen Versuchungen uns hereinlegen will, gerade uns gläubige Christen. In der Welt ist der Teufel gar nicht arg aktiv. Das hat er sowieso sicher. Sondern bei den Gläubigen ist die Not der Versuchung so groß und so gefährlich, und da wollen wir wissen, dass wir versucht sind, Tag und Nacht. Und die Bedrohung der gläubigen Gemeinde ist ganz, ganz stark heute. Und deshalb ist auch so eine Freizeit ganz wichtig und die Stärkung der Gläubigen. Ihr werdet immer wieder erleben, wie plötzlich einer nimmer dabei ist und dann merken wir, er hat abgehängt in der Jesus-Nachfolge. Zuerst will er nicht drüber reden, man kann nicht drüber reden, dann merkt man, es ist ein bitterer Knoten drin und er hat die Liebe zu Jesus verloren. Wir sind versucht, immer in der Jesus-Nachfolge. Keiner, der nicht bedroht ist. Auch von allen Tücken, der Teufel weiß, wie er uns packen muss. Das ist bei jedem wieder anders. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht unsere Wunden lecken und immer meinen, das hat Jesus uns nicht gegeben, sondern führe uns nicht in Versuchung, wissen um die reale Macht des Teufels. Und dann gehört für uns das eben doch dazu. Es war ganz früh in der Urchristengemeinde das große Lob, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn ihr den Menschen nicht vergebt, Wie wollt ihr denn, wie soll denn der himmlische Vater euch vergeben können? Das ist so ganz, ganz wichtig. Ich bin ja so froh, dass ich eure Gruppe nicht kenne. Ich kenne auch eure Lebensbezüge nicht, aber ich kenne viele Gemeinden. Ich weiß, in jeder Gemeinde ist es eine ganz große Versuchung, dass wir alte Dinge weitertragen, die uns belasten im Gegenüber. Und legt das auch vor dem Abendmahl, das wir Mittwochabend haben, legt es einfach ab vor dem Herrn. Und sagt, ich will nicht mehr an den alten Dingen kleben. Wir sind ja so schrecklich überempfindlich, was unsere Ehre angeht. Und irgendwo war etwas, da hat einer irgendwo etwas, sicher in unseren Augen war es ganz furchtbar. Aber das, was Jesus uns vergeben muss, ist noch furchtbarer. Und deshalb müssen wir es ablegen, weil wir sonst uns selbst ausschließen von der Vergebung Jesu. Und noch ein Wort zum Fasten. Fasten ist gut. Alle, die fasten, die sagen das immer wieder, wie das toll ist, auch mit den Speisegewohnheiten. Ist ja heute in unserer Überfütterung sowieso ein Problem, wie wir zum Fasten kommen. Aber es ist ganz wichtig, dass wir viel verzichten sollen. Und wissen Sie, dass ein Christ, nicht weil er muss, sondern weil er einfach keine Freude mehr hat, gibt es viele Dinge im Leben, ich rede über mein Leben nicht, weil Sie sonst als ein geistliches Gesetz verstehen, aber es gibt viele Dinge, auch in unserer Ehe, wo wir gesagt haben, das wollen wir nicht und das brauchen wir nicht, was uns die Welt anbietet. Es ist ein Verzicht um des Reiches Gottes willen, dass wir sagen, da gibt es ein Fasten, dem Herrn zu ehren. Braucht man darüber reden. Salbe, dein Haupt, ist ja ein Geschenk, wenn ich das alles nicht brauche. Und in unserer Zeit des Wohlstands ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch unsere Kinder ganz früh lehren, wir brauchen das nicht. Ich erschrecke immer wieder, wenn dann Missionare sagen, unsere Kinder, die sind in der Missionsschule mit den Diplomatenkindern, dann wollen die auch, wie heißt Markenklamotten und so. Nein, das müssen wir uns früh angewöhnen. Das braucht ein christliches Haus nicht, aber ich will jetzt nicht von Details reden. Wir üben in vielem Verzicht. Und es hat mich auch gefreut, wenn Familie geschrieben hat, wir essen einen Monat lang kein Fleisch, weil wir haben mit unseren Kindern ausgemacht, wir wollen das für das Werk des Herrn geben. Das ist doch schön, wenn Kinder das wissen, dass der Verzicht unser Leben reich macht und nicht arm. Wir werden doch keine Veganer, das ist der größte Blödsinn, da ruinieren wir unseren Körper. Die Welt macht dauernd solche Witze. Aber es ist auch mal ganz toll, wenn man einfach sagt, wir verzichten auf etwas und wir machen das alles viel, viel schlichter, weil wir fasten und uns enthalten um der Sache willen. Es gibt auch ein Fasten um der Konzentration willen, zum Beten Zeit zu haben, zum Bibellesen Zeit zu haben. Also ich habe auch Respekt vor einer großen Zahl von Familien, die sagen, wir haben um unsere Kinder willen keinen Fernseher. Das ist ein Fasten. Das ist doch toll. Nicht als große Demonstration, aber sie vermissen gar nichts. Höchstens die Niederlage der Frauenmannschaft bei der Europameisterschaft. Und da haben sie nicht viel verloren. Und das Autorennen mit dem Vettel war auch das nicht wert mit seiner schiefen Lenkung, die er hatte. Also wissen Sie, was hat es denn? Diesen ganzen Schmutz, der da hineingepackt ist in unsere Dinge. Ich sehe mit ganz großer Sorge, wie unsere Kinder viel zu früh das Handy in der Hand haben. Und es war jetzt ein Psychologe, das kommt in der kommenden Nummer von IDEA, ich habe nur das gesehen in der angekündigten Internetausgabe, dass ein Psychologe sagt, sei ganz, ganz schädlich für die Kinder, wenn sie zu früh ein Handy in der Hand haben. Nicht bloß, weil sie den ganzen Schmutz runterladen können, sie können es ja gar nicht blockieren. Die Kinder sind ja viel cleverer und haben Klassenkameraden. Und ich habe es jetzt erlebt, wieder bei einem Freund, dem hat ein fremder Mann ein Handy gegeben, und ihm angerufen nachts, keine 14 Jahre alt, und stundenlang mit ihm Schmutzdinge besprochen hat. Und die Eltern ahnten nichts. Sie haben das gemerkt, dass der junge Mann total verstört war und der Schule nichts mehr geleistet hat. Was soll das für unsere Kinder ausmachen? Und da müssen wir mit ihnen offen drüber reden, sagt, das machen wir nicht. Aber nicht, dass die Kinder drüber sagen und toben. Das müssen wir versuchen, dass es uns gelingt, dass wir sagen, nicht als Demonstration, sondern dass wir den Lohn bei unserem Herrn haben, der viel, viel mehr gibt, als was die Welt bieten kann. Es gibt gar nichts in der Welt, was dem vergleichbar wäre. Und ich glaube, ich habe Ihnen einmal erzählt von diesem Mann in einer deutschen Großstadt, der in einem großen deutschen DAX-Konzern gesagt wurde, wir hätten Sie gerne in die oberste Führungsebene versetzt, aber Sie sind bekennender Christ und das geht nicht zusammen. Und erst viel später kam raus, dass dieser Konzern Milliarden in Schmiergelder bezahlt hat. Wissen Sie, Christen sind schon manchmal, die das verzichten müssen. Aber da bewahrt uns der Herr auch vor vielem, was unser Leben schadet. Und so müssen wir merken, wie wir es tun. Wir brauchen trotzdem nicht als die Asketen rumlaufen. Ich habe den Eindruck, sie sind alle auch heute satt geworden. Und der Magen knurrt nicht noch. Und wir dürfen das auch schön machen und auch genießen. Aber wir dürfen wissen, dass es auch in unserem Leben etwas gibt, was wir um des Herrn willen nicht brauchen, was die Welt braucht. Es ist heute unsinnig, was man alles braucht und was man alles hat. Ob das an Wohnimmobiliar ist, ob das an Annehmlichkeiten, an Reisen ist in dieser Welt und überall. Aber das mit dem Fasten ist auch schon aktuell. Aber Jesus hat es uns nicht als Gesetz aufgelegt, sondern er selber hat es gelebt. Er hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegte. Keiner von euch ist so arm wie Jesus. Und er hatte doch das Gottesreich da. Und deshalb merken wir, dass der Verzicht gar nicht arm macht, sondern auch reich macht. Und das ist für heute mir wichtig gewesen, diese Verse noch einmal so auszulegen. Und wir wollen jetzt das Lied singen, 419 von Bramwell Bush. Im grünen Buch erforsche mich, Jesus, mein Licht. Es sind ganz wenig Lieder der Heiligung schon in diesem Buch drin. Deshalb, Heilsarmee gehört zur Heiligungsbewegung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sprachen heute Morgen schon bei der Bußbank davon. Es geht darum, dass Jesus unser Leben durchdringt. Das ist eine urbiblische Sache, nicht in eigener Gesetzlichkeit etwas macht. Heute Morgen haben wir das Lied von Charles Wesley gesungen. Jesus, wie hieß es? Heute Morgen, Jesus, die Freude. Bei Wesley war es ja ganz, die waren ja Methodisten, die alle Methodenleute waren. Das ganze Christenleben war methodisch gemacht. Und beim Bruder von Charles Wesley, Charles hat mehr Lieder gemacht, John Wesley, hat er versucht, so als Student alles im Gehorsam ganz toll für Jesus zu machen, in einer Gesetzlichkeit ohnegleichen. Und er ist nach Amerika ausgereist und man hat ihn heimgeschickt, weil irgendeine Frauengeschichte in der Mission passiert. Keine ganz harmlose Sache, aber die haben natürlich die alten Missionare gesagt, du gehst nach Hause. Und es war als gescheiterter Missionar in London angekommen und geht zu den Herrnhutern in die Versammlung und die lesen bloß die Vorrede vom Römerbrief, der Glaube ist ein mächtiges Ding, wenn es aus deiner Liebe zu Jesus kommt. Und das ist völlig neu. Nicht meine Werkerei, nicht meine Methoden der Frömmigkeit, sondern Jesus ist. Und das finden Sie, diese überwältigenden Lieder der Jesusliebe bei Wesley, besonders Charles Wesley. Und heute Morgen dieses Lied hat ganz genau da reingepasst, wenn Sie nochmal lesen. Ich habe wieder anfangen mit den Triolen, die am Anfang waren. Herrlich. Ja, Jesus, Heiland meiner Seele. Ich kann das Leben nur aus der Jesusfreude leben, anders nicht. Zinzendorf ist damals im John Wesley nachgereist und hat gesagt, wir tun alles aus Spaß, weil wir Jesus lieb haben. Nicht erzwungen aus dem Gesetz. Das ist die Erfüllung des Gesetzes, weil mein Wesen wandelt. Und deshalb das Lied von Bramwell Bush, die ja wahnsinnig tätig waren. John Wesley, William Bush kam mal heim von einer Nacht mit dem Nachtzug und sah, wie unter der Brücke an der Themse Leute liegen, obdachlose Leute. Und er geht heim und rasiert sich in Bramwell Bush. Die haben ja so Kommando gehabt. General, gibt es neue Kommando? Sagt, wusstest du, dass unter der Brücke Männer liegen, die kein Dach über dem Kopf haben? Ich sage, ja, Vater, wir können nicht alles gleichzeitig tun. Er sagt, du bist nicht mehr mein Sohn. Du weißt es und tust nichts. Das war das Heilige, das schaffen wir nie, so ein Heiligungsleben wie William Bush. Ganzes, ganze Hingabeleben im Dienst für Jesus. Und für die anderen zu leben. Aber dieses Lied, mein Herz zu durchforsten und von Jesus erleuchten sei die Verse. Ganz herzlichen Dank. 419. Du kannst uns auch eine neue Erweckung schenken. Einen Aufbruch, Umkehr, Buße, Bekehrung. Auch unter jungen Menschen, in unserem ganzen Volk wieder. Dass du dein Reich aufrichtest. Ich will dich auch bitten für die Angehörigen in Dettingen, Erms, wo die Missionarin vor einigen Wochen in Afghanistan ermordet wurde. Ein Opfer für dich und dein Reich, dass es nicht umsonst ist, sondern dass es Frucht trägt für die Ewigkeit. Und dass wir auch erkennen, die wir nicht solche großen Opfer bringen müssen, wo wir dir dienen können mit unserem Leben. Mach's uns deutlich. Hilf uns dazu. Jetzt danken wir dir auch für den reichen Tag, den wir erlebt haben, für all das Gute, das wir genossen haben. Wir befehlen dir unsere Lieben zu Hause, deiner Fürsorge. Wir bitten ganz besonders für unsere Kinder und Enkel, dass du ihnen begegnest,
und dass sie in deine Nachfolge treten. Aber wir bitten dich auch für dieses Werk des Schönblicks, dass du in der Mitte bist, in all den Diensten, und dass Menschen zum Glauben an dich kommen. Danke für all die vielen Mitarbeiter, die auch so große Opfer bringen. Segne sie ganz besonders. Und gib uns in der Nacht den Frieden, auch die unter uns, die besonders leiden an gesundheitlichen Nöten. Gib ihnen Frieden und Ruhe in dir. Amen. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.